Liebe Geschwister im Herrn, ich würde gerne aus dem ersten Petrusbrief so einige Abschnitte mit uns betrachten, die man vielleicht überschreiben könnte: Ermunterungen für Fremdlinge und Wanderer Gottes. Vielleicht schlagen wir mal auf 1. Petrus 2, ab Vers 11. Da schreibt der Apostel Petrus: Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ja, der Apostel Petrus hat zuvor diesen angefochtenen und auch von Verfolgung bedrohten Kindern Gottes zur Ermutigung vor Augen geführt, dass sie ein heiliges Priestertum sind, dass sie das auserwählte Volk Gottes sind, berufen, die Tugenden und Herrlichkeiten dessen zu verkündigen, der sie aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Er hat ihnen vor Augen gestellt, dass sie nun Gottes Volk sind und einst nicht begnadigt waren, jetzt aber begnadigt sind. Nun spricht er sie an als Geliebte. Und das ist eine Sache, die uns immer wieder trösten darf. Wir sind, wenn wir mit dem Herrn treu leben, von der Welt verachtet, angefeindet, beiseite gelassen. Aber wir sind von Gott geliebt. Wir sind solche, die der Herr Jesus geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wir sind der Gegenstand der Liebe und Fürsorge und des Schutzes Gottes. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Der Feind will uns das oftmals verdunkeln, aber wir sind Heilige und Geliebte. Und als solche sind wir auch Gäste und Fremdlinge. Das sind so zwei Fachbegriffe eigentlich auch, die man durchaus mit dem modernen Begriff Asylanten in Verbindung bringen kann. Nämlich Menschen, die auf der Wanderschaft sind, auf der Durchreise, die nur einen vorübergehenden Aufenthaltsort haben und keine vollen Bürgerrechte genießen. Wanderer ohne Bürgerrechte. Und das gilt hier in Bezug auf die Erde. Wir waren einst Bürger dieser Erde. Wir hatten unsere Heimat und unsere Bestrebungen alle hier auf der Erde in unseren äußerlichen Bestrebungen der Selbstverwirklichung, dem sündigen Eigenleben. Und als der Herr Jesus uns errettet hat und als wir gläubig wurden, da wurden wir Fremdlinge, da wurden wir ausgebürgert aus dieser Welt. Aber, und das ist das Herrliche, wir sind dafür auch eingebürgert worden. Eingebürgert worden im Himmel. Denn das Gegenstück zu dieser Aussage, dass wir hier Fremdlinge sind, Außenseiter ohne Bürgerrecht, ist eben diese kostbare Aussage im Philipperbrief, die wir uns immer wieder auch vor Augen führen dürfen, wo wir unsere Heimat und unser Bürgerrecht haben. Ich lese Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also wir sind auf der Durchreise. Wir haben nur einen vorübergehenden Aufenthalt hier auf dieser Erde, hier in dieser Welt der gottlosen Menschen, die alles bestimmen und organisieren und nach ihren Gedanken entscheiden wollen. Wir sind Außenseiter und wir sind solche, die hier nur für eine Zeit sind. Wir haben kein Bürgerrecht hier. Ich denke, das ist vielleicht auch wichtig in einer Zeit, die voller Wahlen und politischer Diskussionen ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir eigentlich mit diesen ganzen Händeln und Kämpfen und Streitigkeiten dieser Welt nichts zu tun haben. Dass wir heilige Priester sind, die dieser Welt nicht Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung und irgendwelche politischen Parolen verkünden sollen, ganz gleich welcher Art, sondern wir sollen ihnen das Heil in dem Herrn Jesus Christus verkündigen. Das ist aus diesen verkehrten Wegen der Welt einen Ausweg gibt. Und dieser Ausweg liegt in dem Sohn Gottes, der sich am Kreuz für uns geopfert hat. Also das ist unsere Stellung. Wir sind Fremdlinge, die auch nicht uns einmischen sollten in die politischen Geschäfte und nicht Partei ergreifen sollten, weder links noch rechts. Ich denke, das ist wichtig, auch wenn die Frage, wie man zum Beispiel zu Wahlen steht, eine Gewissensfrage ist, die von Christen unterschiedlich behandelt wird. Ich persönlich habe zum Beispiel nie gewählt, seitdem ich gläubig geworden bin, und habe immer die Überzeugung gehabt, dass wir eben eigentlich als Fremdlinge für die Obrigkeit beten sollten. Und da tun wir viel, viel mehr, als wenn wir unsere kleine Stimme abgeben. Aber dass wir nicht uns in die politischen Geschäfte dieser Welt mischen. Andere wählen und müssen eben gut prüfen, was wählen wir denn da von den weltlichen Parteien. Aber auf jeden Fall gilt, wir sind Fremdlinge. Wir gehören nicht zu dem Betrieb dieser Welt dazu. Auch nicht zu irgendwelchen Arbeitskämpfen, wenn es darum geht, dass gestreikt wird, dass demonstriert wird. Und ein Christ in Katalonien, der kann auch nicht einfach die katalanische Fahne schwingen und auf der Straße demonstrieren. Denke ich jedenfalls. Ja. Also das ist einfach wichtig, denn in dem Moment, wo wir uns mit den Geschäften und Kämpfen dieser Welt eins machen, verlieren wir unsere heilige Berufung als Priester und als Zeugen für den Herrn Jesus. Ja? Und wir müssen das Evangelium dem grünen Anhänger genauso wie dem AfD-Anhänger bezeugen können. Ja? Wir müssen da drüber stehen, im wahrsten Sinn des Wortes drüber. Das ist jedenfalls das, was ich unter diesem Begriff Fremdlinge verstehe. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind Außenseiter, wir sind erlöst. Wir haben eine Heimat im Himmel und nach der streben wir. Und deswegen streben wir auch nach den Dingen, die droben sind. Und hier auf der Erde, und da geht es jetzt ganz nüchtern weiter, Vers 13, da heißt es, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ja, also anstatt, dass wir Mitspracherecht fordern, ja, da gab es auch mal so eine Petition um ein ganz berechtigtes Anliegen, dass nämlich dieser Gender-Erziehungsplan in Baden-Württemberg abgeschafft werden sollte, zurückgenommen werden sollte. Die habe ich zum Beispiel nicht unterschreiben können, weil da stand, wir fordern. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Christ so gegenüber der Obrigkeit auftreten sollte. Ja? Wir können sagen, aus Gewissensgründen sind wir als Kinder Gottes genötigt, darum zu bitten, dass wir Gewissensfreiheit haben, dass wir nicht von diesen perversen, bösartigen Plänen und Lehren und Inhalten belästigt und behelligt werden, aber wir können nicht sagen, wir fordern. Ja? Also das ist etwas, was mit dieser Unterordnung unter die Obrigkeit aus meiner Sicht nicht vereinbar ist und es ist gleichzeitig ein Zeichen der Schwäche. Wisst ihr, normal sagt man ja, wenn wir uns viele zusammenschließen, ja, ich war ja früher mal Kommunist und Marxist und da hieß es, gemeinsam sind wir stark. Wenn viele sich zusammenschließen, dann können wir etwas bewegen und etwas verändern. Ja? Und als Christen sind wir da äußerst schwach in allem Äußeren, aber wir haben den Draht zu dem Allerhöchsten. Zu dem Gott, der alle Obrigkeit einsetzt, der die Welten regiert und lenkt. Und wenn wir anfangen zu demonstrieren und zu fordern wie die Welt, dann verleugnen wir im Grund diese privilegierte Beziehung, dass wir unseren Vater im Himmel bitten dürfen und er wird antworten. Oder etwa nicht. Oder glauben wir das gar nicht. Glauben wir, wir müssen uns selber helfen, weil Gott uns nicht hilft, wenn wir beten. Also ganz interessante Fragen, die sich da stellen. Ich glaube, dass diese Unterordnung und die Obrigkeit genau deshalb von uns gefordert wird und ganz klar gelehrt wird vom Apostel Paulus wie vom Apostel Petrus, ja, Römer 13, nur so in Erinnerung als noch ausführlichere Bestätigung. Das besteht deshalb, weil wir damit anerkennen, Gott sitzt im Regiment und alle Obrigkeit, auch die, die böse und schlimme Dinge verordnet, tut es letztlich unter der Zulassung und der Regentschaft Gottes. Und wir sind nicht berufen zu protestieren und zu demonstrieren, sondern wir sind berufen, uns unterzuordnen. Und gleichzeitig dürfen wir beten für die Obrigkeit. Ich lese es vielleicht nochmal, 1. Timotheus 2. Das ist unser Königsweg, ja, und den sollten wir immer wieder beschreiten, auch wenn zum Beispiel die Obrigkeit eben böse Dinge verordnet. Das ist ein Gericht Gottes. Ja. Gott hat auch einen Adolf Hitler eingesetzt. Und deswegen war es auch nicht richtig, dass Leute, Christen, ihn stürzen wollten. Aber es war ein Gericht, dass er ihn eingesetzt hat. Ja? Und man könnte dem nur entgehen durch Demütigung und Fürbitte, nicht dadurch, dass man Verschwörungen macht und Leute umbringen will, irgendwelche Tyrannen ermorden. Das ist nicht der Weg Gottes. Ja, was sagt die Bibel? 1. Timotheus 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also da wird uns gezeigt, Fürbitte. Das Gebet am Thron des Allerhöchsten, das ist unser Königsweg. Und darüber erreichen wir 10-mal mehr als über irgendwelche menschlichen Aktivitäten. Und deswegen Unterordnung. Unterordnung auch unter die Polizei, die uns vielleicht wegen zu schnellen Fahrens bestraft oder wegen falschen Parkens. Ja, da brauchen wir auch nicht murren und uns auflehnen, sondern müssen uns drunter beugen, dass wir manchmal die Regeln nicht so einhalten, wie wir es sollten. Ja? Und da fängt es im Kleinen an. Und letztlich ist es Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott, der die Dinge geordnet hat. Und es ist auch Ausdruck, dass wir nicht dieser allgemeinen Ideologie des Humanismus verfallen. Der Humanismus, das ist die Religion der Selbsterhöhung und Selbstvergottung des Menschen. Der Humanismus sagt, der Mensch ist von Natur aus gut und jede Beschränkung, die wir ihm auferlegen, ist böse. Ja? Das ist der Geist dieser Welt, die Religion dieser Welt. Und deswegen will man sich auch der Obrigkeit nicht mehr unterordnen. Und die biblische Stellung ist, dass der Mensch von Natur aus böse, rebellisch und eigensüchtig ist und zu zerstörerischem Handeln neigt. Und deswegen brauchen wir eine Obrigkeit, die uns Grenzen setzt. Wie denken denn wir darüber? Kann sich ja jeder mal fragen. Wie sehe ich mich? Sehe ich mich als einen freien Menschen, der berechtigt ist und dem jede Einschränkung seiner Rechte zuwider ist? Oder sehe ich mich als einen, der von Natur aus sündig ist und geneigt zu irren und der deswegen Grenzen und eine Obrigkeit braucht, die Ordnungen verordnet? Ja? Ich sage das nicht umsonst, denn ich glaube, die Falschreligion des Humanismus ist längst in unsere Herzen mehr eingedrungen, als wir denken. Viele Christen haben ein Mischdenken zwischen strikt biblischem Denken und humanistischem Denken. Ja? Ich darf vielleicht das auch mal so sagen, dass zum Beispiel diese Vorstellung von den Menschenrechten, das ist keine wirklich biblische Vorstellung, sondern das kommt aus dem weltlichen Humanismus und aus der griechischen Philosophie, ja? Und aus dem römischen Recht, wobei damals gab es die Rechte nur für die Elite der Freien. Ja? 80% der Bevölkerung waren Sklaven, die hatten überhaupt keine Rechte, die konnte man verkaufen wie das Vieh auf dem Markt und konnte sie umbringen und was weiß ich mit ihnen machen, haben überhaupt nichts gezählt. Ja? Aber in dem Sinn, Gott hat die Menschen tatsächlich in seinem Bild geschaffen und wir sollen auch die Menschen respektieren und achten, das haben wir hier auch gelesen. Aber der Mensch hat keine Rechte, die er einfordern könnte. Das ist nicht Gottes Gedanke. Ja? Und wenn wir diesen Gedanken Raum geben, ich habe doch Recht, mich zu entfalten, niemand kann mir dreinreden, dann sage ich das im Grunde auch Gott gegenüber. Und das ist ein Ausdruck einer manchmal feinen und getarnten Rebellion. Ja? Der Mensch ist Gottes Geschöpf und sein Vorrecht ist eigentlich, Gott zu gehorchen und Gott zu dienen. Der Mensch hat keine Rechte, sondern er ist der Gegenstand von Gottes Gnade, wenn er diese Gnade sucht, oder aber von Gottes Gericht, wenn er in Selbstbehauptung und Trotz sein Leben in die eigenen Hände nimmt. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Ihr könnt gerne anders drüber denken und mich korrigieren. Aber ich glaube, wenn wir strikt nach der Bibel denken, und das sollen wir ja, dann können wir auch diese populäre Religion der Menschenrechte so gar nicht unterschreiben. Ja? Wir sollen die Menschen achten. Wir sollen ganz bestimmt niemandes Rechte verletzen, die in dieser Welt gegeben sind. Aber wenn wir Vorkämpfer sein wollen für Menschenrechte, dann verletzen wir Gottes Rechte. Denn Gott ist der absolute Souverän des Universums und jeder Mensch ist Gott komplett und völlig unterworfen. Oder? Oder nicht? Gefällt uns das, der Gedanke, ich bin Gott völlig unterworfen? Wenn ihr ganz ehrlich seid, gefällt es euch in irgendeiner Ecke eures Herzens nicht. Ich möchte euch da mal ein bisschen herausfordern. Ja? Weil unserem Fleisch gefällt es nicht, abhängig zu sein, unterworfen zu sein. Wir würden gerne uns selber stärken, darstellen, durchsetzen. Und ganz ehrlich, jeder von uns wurde in der Schule genauso geprägt und über Jahre und Jahrzehnte dressiert zur Selbstbehauptung, zur Auflehnung. Ich bin damals als Marxist gelobt worden, wo ich rebellisch war und meine Lehrer in Grund und Boden diskutiert habe, ihnen widersprochen habe, sie missachtet habe. Da haben sie mir noch eine Eins gegeben in Gemeinschaftskunde, weil ich so viel diskutieren und widersprechen würde. Ja? Das war damals der Geist der Zeit. Ja? Wo ich dann mich bekehrt habe, musste ich vor Gott Buße tun über diese frechen Auflehnung und der Gemeinheit, mit der ich auch meine Lehrer damals fix und fertig gemacht habe. Ja? Aber das ist doch heute der Geist der Zeit. Ja, wenn ein Schüler heute wirklich einen Lehrer respektvoll behandelt und mitmacht, dann heißt er neuerdings Schleimer und Streber. Ja, das habe ich von meinen Kindern gelernt. Ich habe dann gesagt, Kinder, eigentlich die Bibel sagt, wir sollen streben. Ach, Papa. Ja? Nein, das ist doch die Moral dieser Welt, ist doch ganz klar, die gilt, oder? Die Gottesmoral kann man doch eigentlich gar nicht leben. Oder vielleicht doch. Wir können sie schon leben. Aber dann leben wir eindeutig gegen den Mainstream, gegen die Strömung, die Geistesströmung und die gesellschaftliche Strömung dieser Welt. Dann sind wir plötzlich ekelhafte Fundamentalisten, die dieses große gemeinsame Anerkenntnis, dass doch jeder Mensch Rechte hat, die unveräußerlich sind, in Frage stellt. Und denkt, dass Gott der Allerhöchste ist und nicht der Mensch. Wisst ihr, darauf läuft es nämlich hinaus. Und das ist die Religion des Antichristen. Ja? Am Ende wird der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzen und sich selber als Mensch zu Gott erklären, zu dem Gegenstand der Anbetung, zu dem Höchsten und Allerhöchsten. Und das ist genau das, was wir in der heutigen humanistischen Weltanschauung haben. Und demgegenüber sind wir Fremdlinge. Abgesondert. Wir haben mit einer solchen Anschauung, die den Menschen aufbläht und groß macht, eigentlich sollten wir nichts damit zu tun haben. Wir sollen Gott groß machen. Und das bedeutet automatisch, dass wir klein werden. Ja? Das ist das, die Religion des Johannes des Täufers. Er soll zunehmen und immer größer werden und ich muss abnehmen und immer geringer und kleiner werden in meinem Leben. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die Welt sagt. Mach etwas aus dir, entfalte dich, werd immer größer, immer stärker. Power, du bist derjenige, der die Welt aus den Angeln heben kann. Und, das sagen heute Verführer irgendwelchen jungen Christen, du kannst ein Weltveränderer sein. Stimmt es? Ich glaube nicht. Ja? Wir können Menschen herausretten, helfen aus dieser Welt, indem wir Zeugnis geben von dem Herrn Jesus und uns ihm zur Verfügung stellen. Aber diese Welt verändern zum Guten, das kann der Mensch gar nicht. Das wird er nie hinbekommen, sondern das kann nur der Messias aus dem Himmel. Der König, der einmal regieren wird. Das ist eigentlich unser Glaubensbekenntnis. Ja? Wir glauben, dass die Reiche dieser Welt immer mehr dem Untergang entgegengehen. Und das tun sie. Bei uns wird heute ein Neuheidentum installiert, eine gesetzlose, falsche Religion, in der der Mensch verehrt und angebetet wird. Und die führt geradewegs immer mehr abwärts und in den Abgrund. Ja, und das wird sich noch zeigen, wenn Gott seine bewahrende Hand mehr zurückzieht, auch von unserer Gesellschaft, dann wird immer mehr Chaos und Unruhe und Not kommen, so wie es damals auch war unter den Heiden, bevor die Menschen Gott zumindest in einer gewissen Gottesfurcht anerkannten. Ja, das war ein gewisser Segen dieses Christentums, Es war ja kein rettender Glaube, den die meisten hatten, aber man hat Gott immerhin noch anerkannt. Und heute wird sein Recht aberkannt und das Recht des Menschen überall groß aufgebläht. Und in diesem Klima leben wir. Sind wir da Fremdlinge oder gehören wir da mit dazu? Von unserer Mentalität, von unserer Einstellung. Tja, wir sollten eigentlich Fremdlinge sein. Wir sollten Gutes tun, den Willen Gottes tun, in aller Demut. Die Menschen damals haben die Christen dämonisiert und in einer furchtbaren Weise verhetzt. Sie haben gesagt, die Christen, die schlachten Kinder und wenn sie Brot brechen und Abendmahl feiern, dann schlachten sie irgendein unschuldiges Kind und essen es auf. Ja, das war das Gerücht, das damals rund ging. Die Christen sind die Ursache für all unser Unglück. So wurden sie verleumdet von den Heiden. Weil die Heiden haben gesagt, jeder, der den Dienst der alten Götter verlässt, bringt das Unheil über uns. Und dann diese Christen, die verehren gar keine Götter mehr, die verbeten den Kaiser nicht an. Ja, da wird doch die ganze Welt zusammenbrechen. Und die sind schuld an allem. Solche krassen Verleumdungen haben wir heute nicht mehr, aber vielleicht kommen wieder ähnliche. Und dann sagt aber der Apostel Petrus, schaut, tut einfach Gutes. Und das ist interessant. Die Heiden, die schlimmsten Gegner des Christentums, mussten zugeben, sie lieben einander, sie helfen einander, wir lassen unsere Kranken und Schwachen verrecken, wir setzen die Kinder aus, das war damals im Römischen Reich gang und gäbe, und lassen sie verhungern oder verkaufen sie in die Sklaverei. Und die sorgen selbst für ihre Kranken und Behinderten und selbst für die Ungläubigen in ihrer Nachbarschaft, sorgen sie in Liebe. Das war ein Zeugnis. Ja, das haben die Christen damals genauso gemacht, wie der Apostel Petrus das im Auftrag des Herrn Jesus sie gelehrt hat. Vers 16, wir sind Freie. Das ist doch schön, ne? Jeder will gerne frei sein. Niemand will gerne ein Knecht sein, oder? Oder geht es euch anders? Also ich denke, das ist im Menschen angelegt. Jeder will ein Freier sein. Und wohlgemerkt, damals Freie, das waren 20%. 80% waren unfrei, waren Sklaven. In Rom, in den großen Städten. Ja? Es gab ganz wenige Freie. Und deswegen sagt er hier, schaut, ihr seid geistlich Freie. Die Freien waren die, die das Bürgerrecht hatten, die abstimmen durften. Ja? Die Volksabstimmung in Ephesus, wo die Leute da so rumgetobt haben, das waren keine Sklaven, die durften da überhaupt nicht hin, sondern nur freie Bürger. Ja? Aber wir sind in einer ganz anderen Weise frei. Als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen. Und das ist unser Fleisch, unser menschliches Herz. Wenn wir hören, wir sind frei, ja, wofür sind wir denn frei? Dem Herrn zu dienen, ihn zu preisen, Opfer zu bringen, Zeit zu opfern oder irgendwelche Sachen zu begehen, wo wir vielleicht selber sagen würden, das ist ein bisschen grenzwertig. Ja? Gefällt Gott bestimmt nicht so ganz, aber ich habe die Freiheit, dann nutze ich sie auch. Ja? Was bedeutet denn Freiheit? Für viele Menschen bedeutet Freiheit, die Freiheit zu sündigen und ihrem Fleisch Raum zu geben. Und diese Freiheit haben wir gerade nicht als gläubige Christen. Vielleicht lesen wir da nochmal aus dem Galaterbrief. Ja, das wird immer so ein bisschen hin und her gedeutet. Ja, wir sind doch zur Freiheit berufen. Wir brauchen keine Gebote halten. Wir müssen Gott nicht gehorchen. Wir sind frei. Lehrt es die Bibel? Ich glaube nicht. In Galater 5, Vers 13, da lesen wir, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Also wir können mit unserer Freiheit unehrlich umgehen. Dann nutzen wir sie aus, um Dinge zu tun, die Gott betrüben und die seinem Wort zuwiderhandeln. Und das war nie der Gedanke Gottes für die Kinder Gottes. Ja? Wir sind frei. Wir sind frei von der Sünde, frei von der Macht des Satans. Aber wir sind nicht frei Gott gegenüber. Sondern Gott gegenüber sind wir zum Gehorsam verpflichtet durch die Liebe und Gnade. Nicht durch ein drückendes Gesetz, nein, durch Gottes Gnade und Liebe. Ist es etwa eine weniger verpflichtende Verpflichtung? Können wir Gottes Gnade und Liebe wirklich so ausnutzen, dass wir sagen, oh, dann bin ich einfach mal ungehorsam, ich darf das ja. Das wäre schade, aber so handeln manche Christen. So handeln wir vielleicht alle in manchen Situationen. Ja? Wir sind freie, aber wir sollen unsere Freiheit nicht als Deckmantel für Böses benutzen. wir sind frei, um dem Herrn zu dienen, sondern als Knechte Gottes. Ja, das ist schade, diese deutschen Übersetzungen können das meistens nicht so gut rüberbringen. Hier steht Doulos, der gebundene Sklave. Und das ist ja der Ehrentitel, den sich die Apostel allesamt beigelegt haben. Der Apostel Paulus sagt, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Und Knecht heißt Sklave. Und Sklave hieß damals eben 24 Stunden nur für seinen Herrn da. Hatte keine Rechte, hatte keine eigene Wohnung, keine Freizeit, sowas gab es für Sklaven nicht. Ja? Sklaven waren immer dann zur Verfügung, wenn der Herr sie gebraucht hat. Morgens, mittags, abends, nachts. Natürlich durften sie zwischendrin schlafen. Der Herr war ja auch vernünftig und hat gewusst, die brauchen wieder Kraft. Aber sie hatten keine Freizeit, wo sie sagen können, Moment, jetzt bin ich jetzt gerade, habe ich keine Schicht, ich gehe jetzt mal einkaufen. Ja? Das ist undenkbar, gab es nicht. Ja? 24 Stunden im Dienst des Herrn. Das waren Sklaven. Und die Apostel sagen, ihr als Gläubige, seid befreit gegenüber dem Satan und der Sünde, aber ihr seid Sklaven Gottes. Ihr seid in ganzer Abhängigkeit von Gott und ihm als dem Herrn berufen, zu dienen, zu gehorchen in allem, was er sagt. Das war klar. Jedes Wort, das ein Herr gesagt hat, das hatte ein Sklave zu tun. Wenn er das nicht getan hat, dann konnte er unter Umständen ausgepeitscht oder umgebracht werden. Manche haben da nicht lang gefackelt von den Herren. Ja? Also Sklave bedeutet, ich habe keine eigenen Rechte. Da sind wir wieder bei den Menschenrechten. Ja. Und der Apostel Paulus und der Apostel Petrus sagen nicht, das ist ein unerträglicher Zustand. Wir müssten unbedingt schauen, dass die Sklaven ihre Sklavenrechte bekommen und kämpfen für ihre Sklavenrechte. Sondern eigentlich genau das Gegenteil, werden wir gleich sehen. Zunächst mal diese Haltung erweist jedermann Achtung. Ja. Wie gesagt, ein Christ kennt jetzt in dem Sinn nicht diese Menschenrechte, aber ein Christ kann kein Geschöpf Gottes und schon gar keinen Menschen verächtlich, herabwürdigend und böse behandeln. Das geht nicht. Und zwar ganz einfach, weil wir anerkennen, dieser Mensch, auch wenn er vielleicht noch so von dem Bösen gezeichnet ist, ist ein Mitgeschöpf, das mein Gott und Vater genauso geschaffen hat wie mich. Ja? Das ist die Grundlage. Dafür, dass wir jedem Menschen Achtung erweisen sollen. Liebt die Bruderschaft. Ja, das heißt die Kinder Gottes. Die sollen wir lieben. Mit Agape-Liebe steht da im Grundtext. Ja? Mit selbstloser Liebe. Wisst ihr, das war damals noch ganz anders und viel wichtiger. Wir sind heute so unabhängig, so selbstbewusst, so reich. Wir brauchen nichts, wir sind reich und haben gar satt. Und deswegen brauchen wir auch die Bruderschaft nicht mehr so. Ich bin froh, dass ich immer wieder bei den russlanddeutschen Geschwistern bin, die in der Verfolgung, in der Not, in der Armut gelernt haben, die Bruderschaft zu lieben und sich zu freuen über jedes echte Kind Gottes, was auch da war, was auch gegen diese Übermacht des Kommunismus, der ja auch ein Zwangshumanismus war, sich gestellt hat und bereit war, den schmalen Weg zu gehen. Da hat man sich geholfen, wenn man in der Armee war. Ja, das haben die mir erzählt, die lieben Brüder. Die waren dann als junge Leute mit 17, 18, 19 wurden sie in die Armee eingezogen. Da waren sie 2 Jahre weg. Erstmal 1 Jahr, zum Teil überhaupt kein Urlaub. Und dann wurden sie von den Kommunisten attackiert und fertig gemacht. Wer seinen Glauben bekannt hat, der wurde verspottet, wurde öffentlich vor die Kompanie gestellt. Schau, da ist ein Baptist! Lacht ihn aus, macht ihn fertig. Ja, das war damals. Und da hat man sich gefreut um jeden anderen Christ, der sich auch zu dem Herrn bekannt hat und wo man dann Gemeinschaft hatte, heimlich nachts irgendwo eine Gebetsgemeinschaft in irgendwo, wo uns andere nicht gesehen haben. Liebt die Bruderschaft. Und wir? Ich glaube, wir haben ganz viel Mühe mit den Egoismen und fleischlichen Zügen unserer Mitbrüder und Mitgeschwister und sind uns oft gar nicht bewusst, wie sehr wir selber egoistisch und fleischlich sind. Und wir haben große Mühe mit der Liebe den Brüdern gegenüber, den Schwestern. Und das ist etwas, das sollte uns wirklich traurig machen. Da sollten wir drüber nachdenken, dass nicht Gott Verfolgung schicken muss und Armut, damit wir das wieder neu lernen, sondern dass wir es vielleicht schon vorher lernen. Gott möchte, dass wir seine Kinder aufrichtig lieben. Fürchtet Gott tun wir das? Wir bekennen uns zumindest dazu, oder? So im Großen und Ganzen, ja, irgendwo steht es in der Bibel, also ich fürchte Gott schon. Aber haben wir wirklich Ehrfurcht vor dem allmächtigen, lebendigen Gott? Wenn wir Gott fürchten, dann weichen wir von dem Bösen, sagt die Bibel. Ja? Wenn wir Gott fürchten, dann unterwerfen wir uns ihm willig. Gott ist heilig, er ist die höchste Majestät. Und wir leben ganz oft so, auch im Alltag, dass wir das nicht anerkennen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Und da dürfen wir auch wieder lernen von diesen ersten Christen und von der Lehre der Apostel, dass es wirklich diese Ehrfurcht, diese lebendige Ehrfurcht vor Gott, die im Alltag sichtbar wurde, die ist ganz, ganz arg wichtig. Wenn wir Gott fürchten, dann werden wir uns zum Beispiel fernhalten von jedem Götzendienst, von allem, was Gott verunehrt und betrübt. Wir werden uns fernhalten von Sünde. Wir spielen nicht mit der Sünde, wenn wir Gott fürchten. Ehrt den König. Nun, das wurde ziemlich sicher zu einer Zeit geschrieben, wo der Kaiser Nero war. Einer der verrücktesten und grausamsten und schlimmsten Kaiser der an bösen Herrschern nicht ganz armen Geschichte Roms. Ja? Aber auch ihm gegenüber hieß es, ehrt den König. Warum? Weil wir damit Gott ehren, der den König berufen hat. Und so geht es weiter. Vers 18. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herren untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wie gesagt, die Hausknechte, die wurden damals verprügelt. Wenn sie nicht umgebracht wurden, wenn sie was Falsches getan hatten, dann hat der Herr schon nochmal alle Knechte zusammenrufen können. Dann hat er den einen genommen und hat ihn auspeitschen lassen oder mit einem Stock schlagen lassen, bis das Blut lief, damit die anderen die Lektion lernen. Ja? Das war grausam. Das war hart. Aber hier steht nicht, begehrt auf gegen eure Hausknechte, versucht so schnell wie möglich von ihnen wegzulaufen. Ja? Das würden wir vielleicht heute raten. Sondern hier steht etwas anderes. Ihr Hausknechte seid in aller Furcht euren Herrn untertan. Wen sollten denn die Knechte fürchten? Zuallererst mal Gott. Ganz vorher, genau dasselbe Wort steht im Vers vorher, fürchtet Gott. Ja? Also wir sollten nicht aufbegehren gegen die Obrigkeit über uns, ob das unser Chef ist, unser Lehrer, unser Professor oder wie auch immer, weil wir Ehrfurcht vor Gott haben, der über ihnen steht. Ja? Wir sollen uns bewusst unterordnen, auch den Verkehrten. Wisst ihr, das fällt uns ja besonders schwer. Ja? Muss ich mich auch ansprechen. Ja, wenn mein Chef so wäre, wie ein Chef sein soll, dann würde ich mich sofort unterordnen. Stimmt übrigens auch nicht, aber man sagt es zumindest so. Aber der ist ja ganz verkehrt. Wenn du das wüsstest, wie der mit mir redet und was der alles für Sachen will. Aber die Bibel sagt genau deswegen, weil sie solche Ausreden von uns vorhersieht, sagt sie, auch den Verkehrten sollst du dich unterordnen. Ja? Da ist nicht, wie das dir die Welt dann so darstellt, eine sklavische, kaputte, heuchlerische Unterwerfung gemeint, sondern eine bewusste, disziplinierte Unterordnung, Hypotaxis. Unterordnung ist eigentlich ein Begriff aus dem Militär. Ja? Ich erkenne an, wenn wir da marschieren und in den Krieg ziehen, da muss einer das Kommando führen, es können nicht alle kommandieren. Ja? Und dann ordne ich mich dem unter, was mein militärischer Vorgesetzter befiehlt, weil sonst haben wir das Chaos und werden ganz bestimmt geschlagen. Ne? Das ist also eine bewusste Unterordnung unter Autorität, die vorgegeben ist. Unterordnung. Ja? Und das sollen wir gegenüber unseren Vorgesetzten üben, auch gegenüber den Verkehrten. Und wenn wir dann leiden, wisst ihr, und das ist auch so ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, früher waren wir von der Charismatik geprägt und die Charismatik ist ja eine Irrlehre und eine falsche Form von Christentum, die total diesseitig ist. Also der charismatische Christ versucht, Gesundheit, Erfolg und Reichtum zu erlangen und Leiden ist das allerletzte, was man so möchte. Und die Bibel lehrt uns aber immer wieder, wir als Gläubige sind berufen zu leiden. So wie der Herr gelitten hat, so sind auch wir berufen zu leiden. Unrecht zu leiden von anderen. Und wie schwer fällt es uns oft im Alltag. Ja, wenn ein Nachbar zum Beispiel irgendwie uns Probleme macht im nachbarlichen Zusammenleben, wenn wir mal einmal zu viel unseren Kehrwoche machen müssen oder solche Sachen, ja, da kocht es in manchen. Aber die Bibel sagt, wir sind berufen zu leiden und das ist sogar Gnade bei Gott. Das steht sogar zweimal da. Dass es Gnade ist, wenn wir für Gutes tun leiden. Ja? Was für ein Menschenbild steckt da dahinter? Der starke, selbstbewusste Mensch, der seine Rechte verteidigt? Nein. Ja? Der Mensch Gottes ist ein Mensch, der sich ergibt in die gewaltige Hand Gottes, der Gott vertraut und der bereit ist, auch Schweres von Seiten seiner Umwelt zu ertragen. Das ist das Bild, das ich hier sehe. Ja? Und da müssen wir uns fragen, leben wir das? Wollen wir das leben? Wollen wir darin wachsen, im Alltag so zu leben? Das ist Christusähnlichkeit. Und das finden wir im nächsten Abschnitt. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seele. Ja, das ist so wunderbar. Und ich denke, auf der einen Seite sehen wir gerne den Herrn Jesus, wie er gelitten hat, wie er still war. Das war auch heute Morgen vor unseren Augen, als wir das Brot gebrochen haben. Und auf der anderen Seite haben wir Schwierigkeiten damit, wenn wir ihn nachahmen sollen. Ja? Aber das steht hier, genau das. Ja? Christus hat uns ein Vorbild gegeben. Er war bereit, den Widerspruch der Sünder, das Unrecht zu ertragen, die falsche Anschuldigung. Er hat geschwiegen, als er vor seinen Richtern stand. Jedenfalls dort, wo Gott ihn hat schweigen lassen. Er hat nicht für sich selber gekämpft, für seine Rechte, für seine Selbstbehauptung, für seinen guten Ruf, sondern er war bereit, alle Schmach zu tragen, die Gott ihm verordnet hat von Seiten der Menschen. Wir wissen, als die Häscher kamen, die ihn gefangen nahmen, da sagte er dem Petrus, hätte ich nicht Macht, ein Wort zu sagen und Legionen Engel würden zu meiner Hilfe kommen. Natürlich, er hatte das. Aber er hat es nicht genutzt. Er war bereit, freiwillig Leiden auf sich zu nehmen, Unrecht zu erdulden von Seiten der Menschen. Und wir? Wie geht es uns da? Ja, wir sind so schnell bereit, und es fängt bei unserem Bruder, bei unserer Ehefrau und unserem Ehemann an, dass wir uns verteidigen, unsere Rechte verteidigen, uns selbst behaupten und dieses Leiden möglichst versuchen, außen vor zu lassen. Und deswegen diese Ermutigung, dass wir Christus anschauen, der für uns gelitten hat, der bereit war, in Stille den Weg zu gehen, sich lästern zu lassen, sich verspotten zu lassen. Er hat nicht wiedergeschmäht, er hat nicht Gleiches mit Gleichem vergolten, sondern er hat es dem übergeben, der gerecht richtet. Ja? Er war also ein Vorbild in Selbstverleugnung und stiller, ergebener Abhängigkeit von Gott. Und das ist total gegen den heutigen Zeitgeist. Ja? Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Schule beigebracht bekommen. Deswegen möchte ich uns einfach Mut machen, dass wir den Herrn doch bitten, dass er diese Geisteshaltung in uns fördert und wachsen lässt. Dass er uns vielleicht auch zeigt, wo wir dem eben entgegenstehen, wo wir dieses Vorbild gar nicht befolgen, sondern ganz anderen Vorbildern folgen. Und dass wir lernen, zunehmend darin wirklich dem Herrn ergeben zu sein, für seinen Willen zu leben, zu seiner Ehre zu leben, in einem sanftmütigen und leidensbereiten Geist. Das sind alles Fremdwörter für uns. Aber wir sollten sie vielleicht neu lernen, weil sie stehen in der Bibel, in dem Buch Gottes, das uns den Weg zeigt, auf dem wir gesegnet leben können. Ja, der Herr Jesus hat unsere Sünden auf dem Holz des Kreuzes getragen. Er hat unsere Rebellion, unsere Selbstbehauptung, unsere Frechheit, unseren Eigenwillen getragen und gesühnt durch sein Leiden am Kreuz. Und genau deshalb sollten wir nicht einfach gedankenlos in diesem Eigenwillen weiterleben. Ja? Wenn ich weiß, das ist etwas, für das der Herr Jesus leiden und sterben musste am Kreuz, dann sollte ich solche Fehlhaltungen bei mir verabscheuen und mehr ausjäten. Das geht nicht so ganz auf einmal. Ja? Das ist wie bei einem Feld, wo man Unkraut jäten muss. Ne? Das wächst auch wieder nach. Das ist auch bei unserem Fleisch so. Aber wir sollten einfach die richtige Herzenshaltung da haben. Und das sehen wir an diesem Petrusbrief, wie die ersten Christen, wie die Apostel die ersten Christen gelehrt haben, wie sie in einer Situation viel größerer Bedrängnis leben sollten. Und wir sollten genauso leben, auch in unserer Situation. Ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ja, ich denke, das ist so wichtig, dass wir eben sehen, dieser Hirte, dieser Hüter, er meint es gut mit uns. Er meint das Allerbeste für uns. Und wenn wir uns ihm ergeben und wenn wir die Bosheit von Menschen und die Umstände, die Widrigkeiten geduldig ertragen, dann tun wir etwas, was Gott verherrlicht und was auch das Allerbeste für uns ist. Weil dann geben wir unserem Vertrauen Ausdruck, dass mein Gott es für mich hinausführen wird. Ich muss nicht mich selber wehren, mich selber behaupten. Ich darf auf Gott vertrauen. Es ist interessant, dass das jetzt noch weitergeführt wird, auch in die Beziehungen in der Ehe. Im dritten Kapitel lesen wir vielleicht noch diesen Abschnitt. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie in euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in einem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Ja, ich denke, die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind mit das größte Bewährungsfeld für unser Glaubensleben. Die Ehe ist, wenn wir verheiratet sind, die engste Beziehung, die wir überhaupt haben. Vor unserem Ehepartner können wir auch nicht sehr viel verstecken. Ja, irgendwann kommen alle unsere Eigenheiten, unsere fleischlichen Fehlhaltungen, unser Egoismus, das kommt alles raus. Am Anfang haben wir vielleicht noch eine ziemlich gute Fassade darstellen können, ja, aber tja, das ist immer so schwierig, die Fassade auf die Dauer darzustellen. Irgendwann mal kommt das durch, was eben auch an hässlichem, an fleischlichem, an egoistischem da ist. Und dann kommen wir in die Bewährungsprobe. Und hier wird den Frauen gesagt, dass sie sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Und ich denke, auch da müssen wir mal ehrlich sein, was löst es in uns aus, in den lieben Schwestern und auch bei uns Brüdern. Ich glaube, wir alle sind ein Stück von diesem Geist des Feminismus und Humanismus schon ein Stück so stark beeinflusst, dass wir sowas schon gar nicht mehr ohne ein innerliches Zusammenzucken lesen können. Es ist heute schwierig für unsere lieben Schwestern und wir sollten das wirklich auch als ein Fürbitteanliegen nehmen. Sie sind alle, auch die Älteren und die Jüngeren erst recht, geprägt von einem Zeitgeist, der total auf weibliche Selbstbehauptung, Selbstverwirklichung, Stärke, sogar Dominanz zielt. Ja? Der Feminismus will ja letztlich den Mann von seinem Thron runterstürzen und die Frauenherrschaft. Ja, die Gleichberechtigung ist nur ein Übergangsziel. Eigentlich, eine Buchautorin hat es mal so gesagt, die Abschaffung des Mannes. Ja, das ist das Ziel des Feminismus und letztlich damit natürlich die Abschaffung Gottes. Denn der Mann ist das Ebenbild Gottes und des Christus. Der Mann hat eine ganz hohe und übrigens auch sehr schwere Berufung. Und die Frau hat auch eine ganz hohe und heute auch schwere Berufung. Der Mann ist berufen, das Haupt zu sein, Autorität auszuüben, zu leiten, aber nicht selbstherrlich, sondern demütig, dienend, in Liebe, in Hingabe, in Selbstverleugnung. Und ich kann euch nur sagen, das ist ganz schön schwierig. Und es kommt bei der Unterordnung kommt unser Fleisch raus, ständig, wenn wir untergeordnet sein sollen, müssen ja die Männer auch, ihren Vorgesetzten zum Beispiel. Und wenn man aber leiten soll, dann kommt unser Fleisch auch raus. Ja? Und da ist es manchmal auch ganz schön schwierig, Gottes Spur zu folgen. Aber für beide ist diese Herausforderung gegeben. Die Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Ja, das ist ein seelsorgliches Wort, gesprochen in gemischte Ehen, wo die Frauen sich bekehrt haben, die Männer ungläubig geblieben sind. Und wir sehen, wie schwierig das ist. Das ist auch heute so und zwar damals so. Und da gibt es ein Rezept, das leider viel zu wenig beherzigt wird. Wandel ohne Wort. Und die heutigen Frauen sind natürlich geprägt, Worte zu geben, auch wieder Worte zu geben. Man muss ja diskutieren können, ja, sonst kriegst du ja im Referat gar keine Eins, wenn du nicht dich da verteidigen kannst mit Haaren auf den Zähnen, ja, natürlich. Aber in den geistlichen Beziehungen im Reich Gottes und in der Ehe und Familie, in der christlichen, gilt es nicht. Und es gilt auch nicht einem ungläubigen Ehepartner gegenüber. Und da lernt man Dinge buchstabieren, das bedeutet Selbstverleugnung und ist kein einfacher Weg. Aber es hat eine Verheißung. Und ich denke, da können wir auch alle die Schwestern ermutigen, die eben in solchen Beziehungen sind, dass sie diesen Königsweg wirklich von Herzen gehen. Wenn sie in euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Nun, das sind auch Fremdwörter für uns geworden. Ja? Die Frauen sollen in Ehrfurcht vor Gott wandeln. Tun wir das? Keuschheit, Reinheit, Heiligkeit, Gottgeweihtheit, das bedeutet dieses griechische Wort alles. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit im Grunde auch ein Fremdwort geworden ist, wo Unzucht und Selbstdarstellung, auch erotisch gefärbte Selbstdarstellung, eben das Verhalten und die Mode der Frauen sehr stark prägt. Da sollen Christinnen einen ganz anderen Weg gehen. Sie sollen keusch und rein sein in ihrem Verhalten und in ihrem Äußeren, in ihrer ganzen Haltung. Und wenn eine Christin das wirklich lebt, dann ist es ein machtvolles Zeugnis für einen ungläubigen Mann, das ihn überwinden wird und kann. Ja? Und das ist diese Verheißung. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in einem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Auch das sind Dinge, das ist schwierig, darüber heute zu reden. Ja? Ich persönlich denke, das heißt einfach das, was es sagt. Dass eine Frau, die gläubig ist, es nicht nötig hat, sich mit irgendwelchem äußerlichen Schmuck zu schmücken, sondern dass sie bestrebt sein sollte, wirklich diese innere heilige Ausstrahlung, diese reine, lautere Ausstrahlung zu ihrem Schmuck zu machen. Und ich kenne Frauen, die das tun, und es ist ein herrliches Zeugnis für den Herrn Jesus. Ja? Es ist etwas, das viel mehr spricht als irgendwelche Selbstbehauptungen, tolle Reden und so weiter. Aber da geht es eben auch in die ganz persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus. Vor dem Herrn Jesus zählt unser Äußeres gar nichts. Unser äußerer Schmuck, dass wir irgendwie toll dastehen wollen vor Menschen, Selbstdarstellung, das ist vor Gott nichtig und es ist betrübt den Herrn. Für ihn zählt etwas ganz anderes, die Herzenshaltung, die wir vor Gott haben. Ein sanfter, ein gottergebener, stiller Geist. Ja? Und wir pflegen viel lieber unser Äußeres und unser Ego als unser inneren Geist. Und das gilt auch für die Männer. Ja? Für die könnte man ganz Ähnliches sagen in der Beziehung zu Gott, haben wir auch eigentlich zu streben danach, dass wir in Ergebenheit, in Hingabe an Gott leben und nicht uns äußerlich selbst darstellen. Dann wird Sarah als Heldin und Vorbild genannt. die Abraham dann auch noch Herr nannte, als er sie in den Harem des Pharao schickte. Das ist doch krass. Ja? Da würde man doch sagen, da hätte Sarah jeden Grund gehabt, sich selber zu helfen, aus der Unterordnung rauszutreten und zu sagen, jetzt hat aber mein Mann gelogen und gesündigt. Ja? Sie hat sich ihm untergeordnet, auch in diesem krassen Fehleinschätzung, die der Abraham begangen hat. Und was war dann? Dann hat Gott mit einem Wunder für sie eingegriffen. Wisst ihr, das ist das Herrliche, wenn Frauen diesen Königsweg begehen, der Unterordnung in Stille und Aufrichtigkeit unter den Mann, dann haben sie eine ganz machtvolle Stimme bei dem, der über ihrem Mann ist. Nämlich bei Gott, bei dem Herrn Jesus. Und können beten und erleben Erhörung ihrer Gebete. Das ist ein Königsweg, der wird heute nicht so arg oft beschritten. Aber da möchte ich auch Mut machen. Das ist ein Weg, wie man den Herrn erfährt. Sarah hat den Herrn erfahren. Und ihr Name ist Fürstin. Ja, sie ist nicht der Abwischlumpen vom Abraham gewesen, sondern sie war eine Fürstin, wo er ein Fürst Gottes war. Und das ist auch Gottes Gedanke in der Ehebeziehung, dass Mann und Frau, trotz dieser klaren Einordnung, die Frau soll sich unterordnen, ist die Gehilfin, der Mann ist das Haupt und ist der, der die Autorität ausübt, dass sie eine geistliche Beziehung der Liebe, der gegenseitigen Achtung, der gegenseitigen Hingabe und der gemeinsamen Hingabe an Gott leben. Und deswegen schließt dieser Paragraph auch mit einem Hinweis an die Männer. Wie gesagt, die Männer sollen Autorität ausüben. Das tun sie heute nicht mehr. Wir Männer sind auch schon feministisch gehirngewaschen und haben automatisch gelernt, unsere Autorität zurückzunehmen, ein bisschen vorsichtiger zu sein und lieber die Verantwortung an die Frau abzugeben. Dann habe ich schon keinen Ärger. Und das ist nicht biblisch. Das ist auch keine Hilfe für unsere Frauen, wenn man es mal genau nimmt. Ja? Also der biblische Weg ist Autorität ausüben in Liebe und Geduld und Sanftmut und viel Gebet und Abhängigkeit vom Herrn. Und ich kann das nur selber sagen, aus vielem Versagen, dieser Weg ist nicht einfach. Ja? Diesen Weg habe ich auch in vielem nicht richtig gegangen und habe auch meinen Preis bezahlen müssen, so denke ich wie jeder von uns. Aber das darf uns nicht entmutigen, diese Stellung einzunehmen. Jeder die Stellung, die vor Gott ihm gegeben ist. Und glauben wir, dass Gott treu ist, dass Gott segnet, dann dürfen wir auch wissen, wenn wir die Stellung einnehmen, die Gott für uns hat und nicht auf die Stimme des Humanismus, der Psychologie, des Feminismus hören, dann werden Mann und Frau Gesegnete sein. Dann wird es auch heute noch gesegnete Ehen geben. Und in dem Maß, wo wir als Christen meinen, wir wissen es besser als Gott und treten aus diesen Ordnungen raus, Mann oder Frau, dann wird der Segen weggenommen und es kommt schmerzliche Züchtigung, die Gott niemals für uns wollte. Kann ich nur so bezeugen, das ist so. Ich habe das in vielen seelsorgerlichen Situationen auch mitbekommen, wie eben Gott sich nicht spaßen lässt bei solchen Dingen. Natürlich kann man alles Mögliche tun, aber man erntet dann auch, was man gesät hat, ihr Lieben. Und deswegen, das ist eine Ermutigung, dass wir als Männer unsere Stellung einnehmen, aber niemals in irgendeiner Weise die Frau missachten dürfen. Ja, also es ist, finde ich, so schön, in der Schlachterbibel heißt es, und ihr Ehre erweisen, da steht, oder Achtung, Wertschätzung. Ja, da tun wir Männer uns schwer. Leider. Aber Gott möchte, dass wir der Frau, gerade wenn sie sich unterordnet und diese biblische Stellung einnimmt, dann sollen wir ihr Wertschätzung und Achtung entgegenbringen und niemals willkürlich über sie herrschen, sondern sie in Sanftmut leiten. Ja? Und dann werden beide Seiten gesegnet. Beiden Seiten geht es dann gut in einer solchen Ehebeziehung, ihr Lieben. Ja, und das erreichen wir immer nur annäherungsweise, aber wir sind gemeinsam Erben der Gnade des Lebens. Ja? Und als solche dürfen wir einander dienen, einander helfen und ermutigen auf diesem schwierigen Weg. Und der ist eben ein totaler Weg gegen den Strom des Zeitgeistes. Und dazu möchte ich Mut machen. Gott segnet es. Gott ist heute noch derselbe. Wenn wir sein Wort ernst nehmen, seine Verheißungen annehmen, dann bekommen wir Segen, Stärke, Frieden, Freude, Gebetserhörung. Das sage ich einfach, weil es Wahrheit ist und weil Gott es so bezeugt hat und ich glaube, dass Gott treu ist. Und wir haben ihn auch so erfahren in unserem Leben. Und ihr ganz bestimmt auch in eurem Leben. Aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen und aus dem Konzept bringen lassen von diesem falschen humanistisch-feministischen Zeitgeist, sondern gerade auch in diesem heiklen Gebiet sollten wir Gottes Wort vertrauen. Wenn Gott etwas so sagt, dann gilt es auch so. Und dann darf ich es in aller Einfalt so nehmen und der Herr wird segnen. Das ist diese schöne Sache. Wenn wir als Männer das nicht tun, dann werden unsere Gebete verhindert. Also Gott hat genauso für die Rechte Sarahs gestritten, weil sie nicht für ihre Rechte stritt. Ja? Und Gott streitet für die Rechte unserer Frauen, wenn wir falsch uns ihnen gegenüber verhalten. Dann haben wir einen verschlossenen Himmel. Und das ist nicht schön. Das ist manchmal sehr bitter. Ja? Also da lernt auch der Mann Gott zu fürchten. Weil wenn ich meine, ich kann meine Freiheit als Autorität missbrauchen, dann wird Gott mir widerstehen. Und das ist viel schwieriger, als wenn meine Frau mir widersteht. Ja? Und dann am Ende, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Ja, als solche, die gemeinsam Erben des Lebens, des ewigen Lebens sind, die eine Himmelsperspektive haben, dürfen wir schon hier auf der Erde so leben mit dieser Himmelsperspektive. Wisst ihr, ihr Lieben, wir haben manche Reibereien und auch manche sehr traurige an Konflikten, auch unter uns als Geschwister in der Gemeinde. In jeder Gemeinde ist es leider so. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir einmal im Himmel alle miteinander zusammen sind und den Herrn loben, so viele hier wiedergeboren sind, dann werden wir das alles bereuen und darauf zurückblicken und sagen, wie konnte ich nur meinen Mitbruder und meine Mitschwester verachten, schlecht über sie reden, von ihr getrennt sein durch Bitterkeit des Herzens. Wie konnte ich nur? Im Himmel wird es mal wirklich so sein. Wir werden alle gleichgesinnt sein. Wir werden alle nicht das Unsere wollen, sondern das, was Christi Jesu ist. Hoffentlich. Im Himmel ist es so. Da sind wir vollkommen. Da haben wir unser Fleisch nicht mehr. Wir sollen es hier auf der Erde schon möglichst weitgehend verwirklichen. Mitfühlen. Dass wir uns in den anderen einfühlen, anstatt unser Herz hart zu machen gegen ihn. Voll brüderlicher Liebe. Dass wir bereit sind zu sagen, das ist mein Mitbruder, meine Mitschwester, für die der Herr Jesus sein Blut gegeben hat. Sie muss mir kostbar sein. Er muss mir kostbar sein. Ich kann nicht mit ihnen umgehen, wie es mir passt, wie meine fleischlichen Gefühle es mir diktieren. Barmherzig. Wenn wir unsere eigenen Verfehlungen im Licht Gottes erkennen, dann können wir die Verfehlungen von anderen barmherzig tragen. Nur der Selbstgerechte ist unbarmherzig. Und wenn wir sehen, wie viel Barmherzigkeit Gott mit uns hat, dann dürfen wir lernen, mit unseren Geschwistern barmherzig zu sein. Und zum Schluss gütig. Wisst ihr, das ist das Schöne, dass unser Gott gütig ist. Das heißt, er will das Beste für dich und für mich, für jedes seiner Kinder. Und so sollten wir für unsere Mitgeschwister das Beste wollen, das Allerbeste. Dann sind wir in der Gesinnung Jesu Christi. Möge der Herr schenken, dass einfach diese Ermahnungen, die der Apostel Petrus da gegeben hat, dass sie unsere Herzen erreichen und dass wir lernen, als Fremdlinge und Pilger ohne Bürgerrecht auf dem Weg einander zu ermutigen, gegen den Strom des Zeitgeistes zu gehen, dem Herrn Jesus als unserem Vorbild nachzufolgen. Und dann wird der Herr mit uns sein und uns segnen können. Amen.